Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich hoffe vielleicht schon, dass ihr so ein bisschen was von dem gespürt habt, gerade eben im Lobpreis, was ich heute auf dem Herzen habe. Denn ich fand einfach, dass Gott heute hier war mit einer Ruhe, mit einem Frieden, wo wir einfach so uns bei ihm fallen lassen konnten. Dieses Angebot: Komm nah an mein Herz, komm zu mir, lass dich fallen bei mir, ich bin dein Gott. Das ist auch so das Thema, was ich gerade jetzt seit Beginn des Jahres auf dem Herzen habe. Kehre zurück in die Ruhe Gottes. Das ist mein Thema von heute und ich glaube, dass Gott da einfach mit uns auf einem Weg ist. Und ja, ich fand es einfach wunderschön, heute Morgen diesen Lobpreis einfach zu genießen, in diesem Klaviermoment, in diesen ruhigen Momenten zwischendurch einfach. Ja, mich bei Gott fallen lassen zu können und das wirklich so zu spüren. Ja, die Gedanken, die ich so heute habe, die basieren im Grunde darauf, auf den Gebetstagen, die wir hier hatten. Und ich habe das schon mal vorgestellt, als kurzen Impuls in der Runde am 10.01., wo verschiedene Leute so ein bisschen das vorgestellt haben, was sie dieses Jahr berührt hat oder so, was ihr Eindruck war für dieses Jahr aus den Gebetstagen heraus. Und ich möchte diesen Impuls, diesen Eindruck von Gott vom Beginn des Jahres mit euch noch ein bisschen, euch da noch ein bisschen tiefer mit reinnehmen, das nochmal vertiefen und euch auch so mit auf den Weg nehmen, den Gott gerade mit mir geht, ganz persönlich. Ich war in der Gebetszeit, hatte mir 2 Stunden genommen und das waren wirklich zwei richtig gute Stunden. Da komme ich gleich auch nochmal drauf zurück. Und ich habe da in dieser Zeit gebetet für die Corona-Situation, für die Einsamen in der Gemeinde, für neue Kraft, neue Visionen, so nach dem Motto: Herr, wie können wir hier durchgehen? Was ist das, was uns einfach auch in dieser Situation trägt? Und da hatte ich diesen Eindruck bezüglich der Bibelstelle von Elia. Als Elia ja schon Richtung Ende seines Dienstes eben vor Isabel flieht und vor in Kapitel 18 den großen Triumph in seinem Leben gehabt hat, wirklich die ganzen Baalspriester im Grunde getötet worden sind, Gott mit Feuer zu ihm gesprochen hat, ihm geantwortet hat. Und jetzt ist Elia an dem Punkt, wo er ja im Grunde nur noch sterben will, in Depressionen versinkt, wo alles hoffnungslos scheint. Und da begegnet er dann Gott, ein Engel spricht zu ihm und dann begegnet er Gott am Berg Horeb. Und das ist die Stelle, die ich heute gerne nochmal mit euch lesen will. Die hatte ich an dem Tag auch schon vorgestellt. Das ist in 1. Könige, Kapitel 19, die Verse 10 bis 13. Er, das ist jetzt in dem Fall Elia, er sprach: Ich habe heftig geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscharen, denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen und deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein bin übrig geblieben. Und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Da spürt man so ein bisschen diese Verzweiflung, die Elia hat, also dieses Gefühl der Einsamkeit, des Verlorenseins. Er, das ist jetzt in dem Fall Gott, er aber sprach: Komm heraus und tritt auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht in dem Wind. Und nach dem Wind kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer kam die Stimme eines sanften Säuselns. Und es geschah, als Elia dies hörte, da verhüllte er sein Angesicht mit seinem Mantel, und er ging hinaus und trat an den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm, die sprach: Was willst du hier, Elia? Ich finde es ganz bezeichnend, dass Gott Elia nicht in dem Wind, nicht in dem Erdbeben und nicht in dem Feuer begegnete, sondern Gott war in der sanften, säuselnden Stimme. Gott war also in der Ruhe, nicht in dem Gewaltigen, in dem Lauten. Und diese ruhige Stimme, die kann man ganz schnell verpassen vor dem Hintergrund des Lärms dieser Welt, in dem wir alle leben. Der Lärm dieser Welt. Und auch vom Teufel heißt es ja an einer Stelle in der Bibel, der Widersacher ist wie ein brüllender Löwe, der sucht, wen er verschlingen kann. Im ersten Petrusbrief. Das ist dann die Lautstärke, das, was irgendwie uns ablenken will, was uns aus dieser Ruhe rausreißen will, ablenken will von dieser leisen Stimme Gottes. Und deshalb ist mein Thema heute, kehre zurück in die Ruhe Gottes. Ich habe erstmal so drüber nachgedacht, was ist eigentlich das Laute? Was ist, wäre in unserer heutigen Zeit sozusagen der Sturm, das Erdbeben und das Feuer, was wir gerade aktuell erleben? Das, was einem natürlich wahrscheinlich zuerst einfällt, ist die Corona-Pandemie und alles, was darum so ist. Die neuesten Zahlen, Impfkampagne, Verschwörungstheorien, alles, was so sich darum rankt, was einem wirklich so gefangen nehmen kann und was einem eben auch natürlich in diese Situation führen kann, wie das vielleicht hier Elia erlebt hat. Es ist alles schlecht, ich fühle mich einsam, ich bin der Einzige, der übrig ist. Ängste, die damit zusammenhängen. Existenzängste. Was ist mit meinem Job? Was passiert? Todesängste. Angst vor Ansteckung und dann eben auch vor den Konsequenzen, vor dem Tod. Sozialer, wirtschaftlicher Niedergang. Das sind laute Stimmen, die auf uns eindringen heutzutage. Aber auch der ganz normale Stress, ausgebrannt sein, das Gefühl der Unzufriedenheit. Das, was ich eigentlich gerne mache, das kann ich gar nicht machen. In Lockdown-Zeiten. Für uns persönlich ist Homeschooling immer wieder eine Herausforderung. Und das geht vielleicht auch einigen Eltern auch sonst so. Die Gefahr von Vereinsamung. Auch Elia hat sich einsam gefühlt. Soziale Isolation. Eben alles, was so mit dem Lockdown so an Dingen mit einhergeht, die Kollateralschäden dann eben auch sind. Eine weitere wichtige laute Stimme, die uns sicherlich alle angeht, ist die moderne Medienwelt. Alles, was irgendwie Social Media, Smartphones, ständig neue Eilmeldungen, die irgendwie über den Ticker gehen und die uns berühren, Internet und so weiter. Die politische Lage der Welt, alles solche Dinge, das sind laute Stimmen. Und alles so etwas kann uns ablenken von dem, was die Ruhige und die Stille mit Gott ist. Auch Menschen, die so leistungsorientiert sind, viel Arbeit, viele Aufgaben, können einfach dazu führen, das Gefühl zu haben, nie fertig zu sein. Nie wirklich an den Punkt zu kommen, wo man jetzt in die Ruhe Gottes kommen kann. Das hat gerade meine Frau mir heute Morgen nochmal so mitgegeben und gesagt, dass sie das gerade so erlebt. Wenn sie viel bei der Arbeit zu tun hat, dann ist es eben so, dass sie sagt, dann kann sie eben nicht in diese Stille hineinkommen. Und wenn das anders ist, wenn sie weniger zu tun hat oder das Gefühl hat, sie kann das abarbeiten, dann erlebt sie das auch ganz oft, dass sie in diese Stille Gottes hineinkommen kann. Und ich glaube, jeder muss für sich so ein bisschen schauen, was ist deine persönliche laute Stimme, die dich irgendwie von Gott fernhält. Was ist das, man vielleicht auch dann reduzieren muss, verzichten muss. Mal sagen muss, das Handy abzuschalten oder eben auch weniger Arbeit anzunehmen, auch mal zu einer Aufgabe Nein zu sagen. Jeder von uns muss also selbst prüfen, was diese lauten Stimmen sind, die uns eben ablenken von dem, was Gott einfach an der Stelle zu uns sagen möchte. Und ich glaube, dass diese Krise eben auch die Möglichkeit bieten kann, dass Gott uns wieder in die Stille führt. Und diese Botschaft ist zum einen ganz klar für mich und ich hoffe aber auch und denke, dass also die Botschaft, die Ruhe Gottes wieder zu suchen. Aber ich glaube auch, dass vielleicht auch viele von euch da an so Punkten sind, wo sie spüren, ja, das ist das, was mich gerade anspricht. Das ist das, was wo Gott mich auch wieder in die Ruhe führen will. Ruhe und Werte sind, also Ruhe und Stille sind Werte, die in unserer hektischen und schnelllebigen Zeit eben auch so ein Stück verloren gegangen sind. Und ich glaube, so eine gute Balance zwischen Arbeit und zwischen Ruhe ist auch in allen Bereichen des Lebens einfach ganz, ganz wichtig. Das muss gar nicht mal unbedingt immer nur die Ruhe mit Gott sein, sondern einfach sich Zeiten zu gönnen, wo man wirklich mal so richtig runterkommt. Und ich glaube, auch da ist es für jeden Menschen, hat jeder Mensch verschiedene Zugänge. Das können Sachen sein wie einfach, ja, auch genügend Schlaf, genügend Ruhezeiten, auch dem Körper zu gönnen. Ausreichend Bewegung oder auch mal so einen ganz ruhigen, entspannten Waldspaziergang. Das ist für mich auch immer eine gute Methode, um auch Gott zu hören. Sich künstlerisch zu betätigen, Dinge zu machen, die eigentlich jetzt nicht ein Ziel haben, sondern einen Wert an sich, gutes Buch zu lesen. Einfach für sich zur Ruhe zu kommen bei Gartenarbeiten oder Dingen, die einem einfach persönlich Spaß und Freude machen. So ein Bild, was ich so aus meiner Familie mitgenommen habe, ist, wie meine Eltern nach dem Mittagessen dann auf dem Sofa liegen und das Rätsel aus der Zeit machen zusammen. Dann sich das gegenseitig vorlesen und dann überlegen, so ganz knifflige Kreuzworträtsel, was könnte denn da hinkommen? Und einfach so, ja, man könnte sagen, Zeit verschwenden. Man könnte aber auch sagen, es ist eigentlich etwas, wo man einfach wirklich mal abschaltet, zur Ruhe kommt. Ich möchte heute keine große theologische Abhandlung über Gottes Sicht auf die Ruhe halten, aber so zwei, drei kurze Gedanken würde ich ganz gerne euch da auch mitgeben. Wie ist Gottes Sicht auf die Ruhe? Was sagt Gott über die Ruhe? Im Grunde können wir da in der Bibel ganz vorne anfangen, Schöpfungsgeschichte. In 1. Mose Kapitel 1 und 2. Gott hat die Erde in 6 Tagen geschaffen. Und am 6. Tag, im Grunde ganz zum Ende, schuf er den Menschen. Der Mensch als Krone der Schöpfung. So diese ganze Schöpfungsgeschichte geht immer mehr von einem Kleinen, immer mehr zum Komplexen, zum Großen. Und am 6. Tag passiert eigentlich das meiste. Da wird auch der Mensch geschaffen und die Tiere. Und am 7. Tag legt Gott einen Ruhetag ein. Jetzt kann man sich fragen, ja, wieso braucht Gott Ruhe? Ich glaube nicht, dass Gott jetzt nach den 6 Tagen der Schöpfung einfach so platt war, dass er gesagt hat, oh, jetzt muss ich erstmal einen Tag ausruhen. Das war einfach so anstrengend. Ha, habt ihr schon mal erlebt, dass Gott irgendwo geschlafen hat, dass er nicht erreichbar war? Also das passt nicht in mein Gottesbild, dass Gott eben einen Tag nicht quasi online ist. Neudeutsch gesprochen. Aber Gott wusste, dass seine Schöpfung und der Mensch diese Ruhe benötigten. Und interessant ist, der Mensch ist gerade frisch geschaffen. Das Erste, was Gott ihm sagt, so, und jetzt ruh dich mal aus. Hätte er sagen können, okay, jetzt arbeite erst mal 6 Tage und dann kommt der Ruhetag. Nein, die Ruhe ist so eine wichtige und entscheidende Sache auch für die Menschen, dass er damit anfängt. Gott schuf also den Sabbat, den Ruhetag. Im Grunde, wenn man das Schöpfungswerk fortsetzt, wäre sozusagen die Schöpfung des 7. Tages der Ruhetag. Und Jesus bestätigt dies eigentlich komplett und sagt, der Sabbat ist geschaffen für den Menschen und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Es ist nicht so, dass der Mensch braucht die Ruhe und nicht es geht beim Sabbat nicht darum, dass irgendwie der Mensch irgendwelche religiösen Aufgaben erfüllt, sondern es geht darum, dass der Mensch durch Ruhe eigentlich erst effektiv wird oder ja, effektiv ist schon wieder so leistungsorientiert. Wir sind so in so einer leistungsorientierten Welt, also dass der Mensch dann wirklich komplett wird. Auch Jesus hat immer wieder die Einsamkeit gesucht, wenn man bedenkt, wie oft er auf Berge gegangen ist, in Wüsten gegangen ist, ganz oft in der Natur. Einfach die Einsamkeit, die Stille, die Ruhe mit Gott. Das hebräische Wort, was da immer wieder verwendet wird für Ruhe, ist das Wort Menua. Und Menua hat neben den Bedeutungen des Wortes Ruhe eben auch noch ganz schöne andere Bedeutungen, nämlich zum einen Klarheit, Gelassenheit und Frieden. Klarheit, Gelassenheit und Frieden. Das sind alles Früchte des Heiligen Geistes. Und das sind so die Situationen, wo man reinkommen kann. Und das ist auch das, wie ich Gott ganz oft in der Ruhe, in der Stille erlebe. Dass er kommt mit Klarheit. Was ist gerade wirklich wichtig? Ist dieses Abhetzen? Das ist gerade gar nicht das. Oder was ist der nächste Schritt? Klarheit. Mit Gelassenheit. Und mit Frieden. Das ist so das, wie ich Gott ganz oft erlebe, gerade in der Stille. Und auch im Neuen Testament ist von dieser Ruhe die Rede und am deutlichsten bezeichnenderweise eben im Hebräerbrief. Die Hebräer sind eben die, die aus dieser Tradition kommen. Die haben den Sabbat und die kennen diese Ruhe und denen ist gerade diese Ruhe eben auch ganz wichtig. Und hier wird, im Hebräerbrief wird Jesus vorgestellt als derjenige, der die verheißene Ruhe für das Volk Israel bietet. Die verheißene Ruhe haben die Kinder Israels nicht gefunden im Gesetz Mose, nicht gefunden in der Eroberung des verheißenen Landes durch Josua, sondern die endgültige Erfüllung dieses Versprechens, in die Ruhe zu kommen, die findet sich in Jesus Christus. Wer da nochmal so tiefer reinsteigen will, Hebräerbrief Kapitel 3 und 4, kann man das nochmal vielleicht im Selbststudium sich nochmal anschauen. Ich möchte jetzt im Grunde so die Schlussfolgerung ganz am Ende dieser Gedanken einmal mit euch gemeinsam lesen. Das ist in Hebräer Kapitel 4, die Verse 8 bis 11. Denn wenn Josua sie zur Ruhe gebracht hätte, so würde nicht danach von einem anderen Tag gesprochen. Also bleibt dem Volk Gottes noch eine Sabbatruhe vorbehalten. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch selbst von seinen Werken, gleich wie Gott von den seinen. So wollen wir dann eifrig bestrebt sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemals als ein gleiches Beispiel des Unglaubens zu Fall kommt. Besonders Vers 10 finde ich da einfach ganz stark. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch selbst von seinen Werken, gleich wie Gott von den seinen. Das ist eben die Ruhe Gottes, die Ruhe, die Jesus uns verspricht und verheißt. Genau. Warum ist das für mich gerade dieses Thema, dieses Jahr wieder so wichtig geworden, dieses Thema Ruhe? Ich glaube, das liegt daran, weil es etwas ist, was ich gehabt habe und dann ein Stück weit auch wieder verloren habe. Wenn ich so von meiner persönlichen Geschichte zurückschaue, war für mich die Ruhe bei Gott eigentlich immer ein ganz wichtiger Zugang zu Gott. Und das ging super gut, solange ich Single war, keine Familie hatte, keine weiteren Verpflichtungen als die Arbeit. Da ist es dann relativ einfach. Aber auch danach habe ich immer wieder Ruhezeiten bei Gott gesucht. Ich bin zum Beispiel einmal eine Woche in die Stille gegangen, bevor ich Ina den Heiratsantrag gemacht habe, um nochmal zu prüfen, auch nochmal zu hören. Zwischendurch war ich einfach mal 4 Tage über Ostern in Gnadental und habe dort einfach die Ostertage ganz bewusst in der Stille erlebt. Auch eine sehr gesegnete Zeit gewesen. Für mich so ein bisschen, als ich jetzt im Nachhinein geguckt habe, wo war der Wendepunkt für mich? wo ich das so ein Stück weit verloren habe. Da kam für mich so dieser Eindruck, das war im Grunde mit der Geburt unserer zweiten Tochter. Wo ich dann das Gefühl hatte, ja, das Leben wurde natürlich erstmal ganz objektiv noch voller, noch trubeliger. Es gab ständig was zu tun. Und ich hatte so ein Stück weit das Gefühl, ich kann mir das nicht mehr so leisten. Ich habe nicht mehr diese Zeit, um wirklich in die Ruhe zu gehen, eine Zeit zu haben, wo ich keinen Plan, keine Agenda habe, wo ich nicht irgendwie was leisten muss. Und aus diesem Gefühl heraus irgendwie, dass ich nicht mehr leisten zu können, habe ich gemerkt, wie ich das verloren habe ein Stück weit. Und das hatte eben alle möglichen auch negativen Auswirkungen in meinem Leben. Ich habe gemerkt, irgendwie so eine gewisse innere Leere war irgendwie da, die eigentlich Gott eben füllen will mit diesen Momenten der Stille und der Ruhe bei ihm. Und habe das versucht, mit anderen Dingen zu füllen. Klar, so Informationen, Smartphone, ne, irgendwie die ruhigen Momente auszufüllen. Shoppingseiten irgendwie, Kleidung, solche Sachen. Das ist, jeder hat da seine eigenen Muster und seine eigenen Fallgruben, Gefahren, wo er dann eben vielleicht reintappt. Und ich merke, dass Gott mich jetzt dieses Jahr in diese Ruhe zurückruft. Das war so die Offenbarung für mich, die ich am Anfang des Jahres hatte und eben über diese Elia-Stelle. Und seit Beginn des Jahres gelingt es mir jetzt, so circa zweimal die Woche wirklich 30 bis 40 Minuten in die Ruhe Gottes wirklich einzutauchen. Einfach ohne Plan, ohne Agenda, ohne Ziel Zeit mit Gott zu verbringen. Und ich merke, wie wichtig mir diese Zeiten immer mehr werden und wie kostbar sie sind und wie sie mich für den Alltag eben auch stärken und zurüsten. Auch wenn die Zeiten im Grunde nicht weniger trubelig sind zurzeit. Und ganz klar, diese Zeiten sind natürlich auch umkämpft. Es ist nicht so, dass das eben ganz einfach geht. Oft kommen dann eben irgendwelche Sachen, die einem ablenken wollen von sowas. Ein ganz spannendes Zitat, was ich mal gerade zu diesen Zeiten der Ruhe gelesen habe, es war aus der Zeitschrift Aufatmen aus dem Jahr der Stille. Im Jahr 2010 wurde das mal ausgerufen von den Freikirchen. Ich glaube, es ist von Ulrich Eggers gewesen. Ich versuche einmal pro Tag 10 Minuten still vor Gott zu werden. Einmal pro Woche eine Stunde in seiner Ruhe zu sein. Einmal im Monat einen ganzen Tag mir zu nehmen. Und einmal im Jahr eine Woche für die Stille einzuplanen. Und vielleicht kann man das dann jetzt in den modernen Zeiten noch ergänzen, alle 10 Jahre eine Sabbatzeit zu schauen, Neuausrichtung, bin ich noch mit Gott unterwegs? Das fand ich ein spannendes Zitat und ich glaube, da ist was dran, diese Zeiten der Ruhe auch bewusst einzuplanen. Ich würde jetzt gerne in so einen praktischen Teil auch so ein bisschen reingehen. Wie kann ich persönlich Gott in der Stille erleben? Ich glaube, es gibt ganz viele Möglichkeiten und da muss jeder natürlich auch so ein bisschen seinen eigenen Zugang finden. Zum Beispiel, für mich ist ein Gebetsspaziergang oft gut. Auch ohne Ziel, ohne irgendwie, auch eine schöne Landschaft kann manchmal dann doch sehr ablenkend sein. Natürlich am liebsten in der Ruhe im Wald. Auch ausgesonderte Orte oder Gebetsräume haben oft schon so eine Atmosphäre, wo man viel besser in die Ruhe Gottes reinkommt. Ich weiß nicht, wer von euch hier im Gebetsraum gewesen ist an den Gebetstagen, aber ich fand schon, wenn man da reinkam, das ist was ganz anderes, wenn man da vor Ort ist, als wenn man, weil es durch Gebet schon vorbereitet ist, als wenn man versucht, das zu Hause zu machen, wo die Arbeit im Grunde vor der Nase liegt. Und es kommt oft vor, dass diese Gedanken erstmal auf einen einströmen. Wenn ihr das kennt, wenn man versucht, bei Gott in die Stille zu kommen, erstmal kommen ganz viele, viele Gedanken. Einkaufsliste, den musst du noch anrufen und so weiter. So kenne ich das. Und ich glaube auch, dass man Ruhe eben auch nicht erzwingen kann. Es bleibt ein Geschenk Gottes. Es ist vom Heiligen Geist. Aber trotzdem kann man sich natürlich ein Stück weit daran üben, in diese Stille zu kommen. Ich habe ja eben schon gesagt, das Leben sollte nicht zu voll sein. Wenn alles irgendwie um einen herum laut ist und schreit, ich glaube, dann ist es umso schwieriger. Ich glaube, der wichtigste Punkt für die Ruhe ist, keine Agenda, kein Ziel und keinen Plan zu haben. Es ist im Grunde eine Übung in Hingabe. Ich gebe dir mein Herz, was wir eben gesungen haben. Ich bin wirklich hier, ich bin bereit, dir zu folgen. Im Vater unser heißt es, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und ich glaube, das ist so auch dieser Punkt, in die Ruhe Gottes zu kommen. Das heißt auch, in echten Zeiten der Ruhe vor Gott passen auch nicht persönliche Gebetsanliegen so wirklich rein. Oder eben auch Fürbitte. Ich glaube, dass Gott teilweise auch aus ruhigen Gebetszeiten in die Fürbitte reinführt. Aber wenn man schon mit seiner Agenda kommt, ich persönlich habe folgende Anliegen. Die Freunde von mir haben noch folgende Anliegen. Dann verpassen wir ganz schnell auch die Ruhe, die Gott, diese persönliche Begegnung mit Gott, die Ruhe, die Gott uns schenken will. Hat alles seinen Wert, hat alles seinen Platz. Aber manchmal ist es auch gut, das zu trennen. Bewusst zu sagen, das ist jetzt eine Zeit der Ruhe vor Gott, der Stille. Und das ist jetzt eine Zeit der Fürbitte, des Gebets, der persönlichen Anliegen, des Sündenbekenntnisses. Ja, es gibt immer ganz verschiedene Möglichkeiten, auch den Verstand auszuschalten dann, je nach Typ. Manche fangen an, in Sprachen zu beten. Danksagungen, finde ich, ist immer ein Weg, der wirklich auch den Weg in die Ruhe bahnt. Und ich wollte so heute drei Methoden vorstellen, die mir helfen, auch in die Ruhe zu kommen. Das eine ist wirklich Soaking, Instrumental Worship. Also einfach ruhige Anbetungsmusik. Für mich persönlich am besten ohne Text, ohne auch eine Melodie, die ich schon kenne irgendwie, sondern einfach ruhige, instrumentale Lobpreismusik. Weil Musik ist ein Türöffner zum Herzen. Ich glaube, dass Lobpreis und so weiter spricht einfach die Emotionen an. Bibel ist oft für den Verstand und ich glaube, dass Musik einfach dann ein Herzensöffner ist. Wenn ich selbst Lobpreis mache und in die Stille bin, dann ist es oft ein Lied, was ich dann spiele, manchmal 20 Minuten, bis ich dann in die Stille komme. Immer wieder dasselbe, oft ein sehr simpler Text, ein Text der Hingabe oder eine Einladung zum Heiligen Geist. Sowas wie, ich gebe dir mein Herz. Mehr Liebe, mehr Vollmacht, mehr von dir in meinem Leben. Solche Sachen, die einfach, ja, wo das dann auch so in einen hineinsinkt und einen in die Ruhe und die Stille führt. Oder wie gesagt, Soaking-Musik. Einfach leise auf dem CD-Player im Hintergrund laufen zu lassen und dann einfach ja, die Hände zu öffnen und zu empfangen. Im Lieblingssessel gerne mit einer schönen warmen Decke da zu sitzen und genau. Wir werden gleich am Ende der Predigt auch nochmal so ruhige Lobpreiszeit einfach nochmal haben, wo wir das vielleicht auch nochmal, wo ihr das nochmal ausprobieren könnt. Einfach euch fallen zu lassen. Ich finde das gerade manchmal sogar sehr angenehm, was heißt angenehm, aber ich singe sehr gerne Lobpreis mit, aber manchmal ist es eben auch gut, wenn man das nicht machen kann, ist es noch leichter, sich im Grunde fallen zu lassen. Oft hilft es mir, auch was zum Schreiben neben mir liegen zu haben. Sei es für Sachen, die Gott mir in der Stille als Eindruck gibt, die einfach kurz zu notieren. Gebete aus der Stille, persönliche Gebete aus der Stille. Oder auch, dass Gott zu einem spricht, so eine Art Liebesbrief von Gott niederzuschreiben. Ich habe ein Beispiel, das war aus der gleichen Gebetszeit, wo ich den Eindruck mit Elia hatte. Da habe ich so einen kleinen Liebesbrief von Gott an mich geschrieben. Und einfach so, ja, ich lese ihn einfach mal vor. Das kam dann im Grunde nach diesem Eindruck, wo ich gemerkt habe, ich habe diese Ruhe ein Stück weit verloren. Und da hat Gott, habe ich den Eindruck gehabt, dass Gott zu mir sagt, mein Hanno, ich bin größer als dein Versagen oder was du dafür hältst. Das war so dieser Moment, wo ich eben dachte, oh, ich habe da echt was ganz Kostbares verloren. Gebe mir immer wieder Raum in deinem Herzen, so wie heute, mein geliebtes Kind, und du wirst verändert werden. Ich liebe dich von Grundlegung der Welt an. Deshalb sei dir auch selbst gnädig. Nur in mir ist die Fülle, nach der du dich sehnst. Kehre zurück auf meine ewigen Wege. Ich meine es vollkommen gut mit dir, denn ich bin die Liebe. Denke nicht über die Vergangenheit nach, sondern lebe im Hier und Jetzt. Denn ich bin ein Gott der Gegenwart. Du findest mich jetzt bei dir, nicht in Vergangenheit oder Zukunft. Aber auch du, da kannst du getrost sein. Ich war immer bei dir und werde immer bei dir sein. Dein liebender Vater. Einfach so ein Eindruck, den ich während einer Zeit der Stille für mich dann aufgeschrieben habe. Und das kann echt auch, ich bewahre sowas immer dann auf, um immer wieder mal auch mal dran zu denken, solche Dinge auch nochmal nachzulesen. Und das war einfach so ein kleines Geschenk von Gott aus der Stille heraus. Gar nicht geplant oder sonst irgendwas, sondern ein Impuls, den Gott mir gegeben hat in dem Moment. Viele, glaube ich, die noch stärker auf die an der Bibel orientiert sind, hilft es auch, einfach mal über so eine Bibelstelle wirklich zu meditieren. Wirklich mal zwei Verse rauszunehmen. Gar nicht irgendwie, auch da das Leistungsdenken rauszulassen. Nicht zu denken, okay, jetzt muss ich drei Kapitel in der Bibel lesen, das ist heute mein Bibelleseplan. Sondern wirklich eine Stelle zu nehmen, die Gott einem gerade in den Sinn bringt, die Gott einem vielleicht in der letzten Predigt schon gezeigt hat, die einem angesprochen hat, da einfach nochmal zwei, drei Verse rauszunehmen. Thematisch hilft es mir oft, entweder in dem Psalm gibt es sehr starke Stellen oder Stellen, die über das Wesen Gottes sprechen. Weil es ja eine Zeit ist, wo es um Gott geht, wo wir aus der Stille Gott erleben. Ich habe mal so zwei Verse mitgebracht aus Psalm 18. Und es sind im Grunde wirklich nur zwei, drei Zeilen. Er streckte seine Hand aus von der Höhe und ergriff mich. Er zog mich aus großen Wassern. Aber der Herr wurde mir zur Stütze. Er führte mich auch heraus in die Weite. Er befreite mich, denn er hatte Wohlgefallen an mir. Stell dir das mal bildlich vor. Der Herr streckte seine Hand aus von der Höhe und er zog mich raus aus großen Wassern. Ich war quasi am Ertrinken. Wenn so an dem Punkt ist, wo man das Gefühl hat, das Wasser steht einem bis zum Hals und Gottes Hand kommt. Gott zieht einen heraus. Der zieht einen nicht nur heraus, er stellt einen auf die Weite. Er stellte mich, er führte mich auch heraus in die Weite. Wir haben Leben in Fülle. Und das wirklich zu erleben mit Gott. Und darüber mal wirklich nachzudenken. Was heißt das? Er führte mich in die Weite. Er hat mein Gebiet erweitert. Er hat mich frei gemacht. Wir sind nicht begrenzt. Wir sind nicht eingeschränkt. Sondern wir haben wirklich eine Weite, eine Fülle, die Gott uns schenkt. Gerettet aus dem Wasser, Jesus' Opfer am Kreuz, der für uns alles hingegeben hat. Und warum? Weil er Wohlgefallen an mir hat. Weil ich ihm wichtig und kostbar bin. Weil ich sein Kind bin, weil er mich gemacht hat. Weil er mich gewollt hat. Und er ist meine Stütze geworden. Er ist ganz nah bei mir, wie so ein Stab, auf den man sich stützt, wenn man unsicher steht. Es ist derjenige, der die Stütze ist, der da ist. Mein Stecken und mein Stab behüten dich. Denn ich bin bei dir. Und ich habe Wohlgefallen an dir. Du bist mir wichtig. Und meine Hand ist immer wieder da, dich zu retten. Auch wenn du wieder an die Situation kommst, wo du vielleicht das Gefühl hast, im Wasser zu versinken, ist meine Hand da und zieht dich raus. Einfach so mal so in diese Wahrheiten Gottes, die in diesen Versen stecken. Einfach wirklich in diese Tiefe zu gehen, ja, darüber nachzudenken, zu meditieren über die Bibel. Es gibt diese Stelle, wo es heißt, dein Wort ist den ganzen Tag in meinem Mund. Also im Grunde so ein Kauen des Wortes. So ein Wiederkäuen. So ein Meditieren halt. Ne? So das, was wirklich auch zu diesen Erkenntnissen der Wahrheit Gottes kommen kann. Das sind einfach so ein paar Impulse, die ich euch mitgeben wollte. Und wir können das gleich gerne vielleicht auch im Lobpreis oder erstmal, wenn wir gleich so ein bisschen in diesen instrumentalen Teil hineingehen, gerne diesen Vers auch nochmal stehen lassen. Und vielleicht gibt es einige, die das gerade noch anspricht, genau nochmal in diesen Vers hier in Psalm 18 nochmal reinzuschauen. Und ich würde jetzt gerne so überleiten in so eine Zeit, wo wir einfach nochmal vor Gott einfach sind, wo wir einfach nochmal in diese Ruhe eintauchen mit ein, zwei instrumentalen Lobpreisliedern und dann vielleicht auch hinter nochmal in Lied überzugehen. Einfach zu schauen für euch, auf Gott zu hören und einfach nochmal diese Ruhe ein Stück weit zu genießen heute Morgen.